ARD. Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Wir wissen ja, die beste Droge ist bedrucktes Papier.
Lesen ist die beste Droge und trotzdem kommen andere Drogen vor in unserer Sendung. Es geht ums Koksen bei Kindergeburtstagen, es geht um Cannabis, aber darüber müssen wir nur lesen, wir müssen das Zeug nicht nehmen.
Denn in Büchern macht man die besten Bewusstseinserweiterungen, das werden Sie heute wieder erfahren bei den Literaturagenten, dem Podcast mit den Bücherblättern.
Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Eugène Delacroix, Gérard de Nerval, Honoré de Balzac, Victor Hugo haben die französische Literatur und Kultur des 19. Jahrhunderts geprägt und sie haben zusammen gekifft. Im Club der Haschischesser, im Club des Assassins in Paris. Doch auch Norman Mailer und Marcel Proust waren Cannabiskonsumenten und selbst in den erhaltenen Tonpfeifen von Shakespeare wurden Cannabisrückstände gefunden.
Dieses Wissen entnehmen wir dem Buch 101 Gründe, Cannabis zu lieben, das gerade erschienen ist. Einer der beiden Herausgeber ist Michael Karus. Er ist Diplomphysiker, Gründer des Europäischen Nutzhanfverbandes und Organisator großer weltweiter Hanfkonferenzen. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Herr Karus.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Die Liste der prominenten Haschischkonsumenten, die lässt sich ja weit über die Literatur hinaus erweitern. Die Beatles, Rihanna, Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, alle nutzen Cannabis. Warum? Macht Cannabis kreativ?
Ich wollte vielleicht noch einen wichtigen Menschen noch ergänzen. Ich habe selber bei der letzten Lesung erst gelernt, dass Bob Dylan die Beatles auf Cannabis gebracht hat.
Ah,
und ich habe Bob Dylan ja nicht genannt, aber den muss ich in der nächsten Auflage noch ergänzen. Ja, warum machen die das? Ich denke, das Wort Kreativität ist schon ein richtiges. Es ist natürlich schwer, wissenschaftlich nachzuweisen, ob Cannabiskonsum jetzt wirklich kreativer macht oder nicht. Ich denke, wenn man alle Fakten zusammennimmt, ist es wahrscheinlich so, dass kreative Menschen durch Cannabis noch kreativer werden und weniger kreative Menschen der Effekt sehr gering ist. Ja, es gibt in dem Buch mehrere Kapitel zu diesem Thema und es ist halt wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Aber man sieht zum Beispiel auch nicht nur Musiker, sondern auch Start-ups und Gründer nehmen gern Cannabis. Und da zeigt sich so, dass die Mischung im Team ganz interessant ist, wenn die eine Hälfte sehr kreativ ist, vielleicht nicht alles umsetzbar und die andere Hälfte eher auf die Umsetzbarkeit guckt, kommt insgesamt was Gutes raus.
Wenn Cannabis schon nicht kreativ macht, so fördert es doch, wie ich Ihrem Buch entnommen habe, nachweislich das divergente Denken. Was ist das denn, bitteschön?
Ja, das ist ein Denken, das sich aus sehr vielen Kanälen speist, wo man also nicht so ganz geradlinig auf das Ergebnis schaut, sondern eben eine kreative, offene Denkweise, die darauf abzielt, eine Vielzahl von Ideen und Lösungsmöglichkeiten für ein Problem oder eine Aufgabe zu generieren. Im Physikstudium war es so, die Physiker, die Cannabis rauchten, hatten meistens dann 8 Bücher auf dem Schreibtisch liegen, die anderen nur 3. Und es war auch so ein Spruch, wenn man sehr schwierige Aufgaben hatte in Mathematik oder Physik, da wurde mir schon mal angerufen, hast du was zu rauchen? Ich brauche jetzt mal irgendwie eine kleine Anregung. Also dass dieses Denken, was eben sehr viele Optionen mit einbezieht, das wird von Cannabis gefördert. Und das kann natürlich dann auch zu neuen Ideen führen.
Herr Karus, Sie haben in Ihrem Buch auch mehrere literarische Beispiele für Horrortrips. Einer stammt von Wilhelm Busch. Da geht es um den früher sehr verbreiteten Knaster. Es gibt eine Geschichte von Louisa May Alcott. Die ist weltberühmt durch ihren Roman Little Woman. In Alcotts Geschichte Gefährliches Spiel essen Kinder mit Haschisch gefüllte Süßigkeiten. Dass es solche Süßigkeiten überhaupt gibt, dass Knaster verbreitet war, das sind ja Hinweise darauf, dass Haschischkonsum durchaus schon mal gesellschaftsfähig war, oder?
Die Option war einfach verfügbar und in der genannten Geschichte gerade ist es so, dass die reiche Gesellschaft, der ein bisschen langweilig ist, einer sagt dann, ich will mal was Besonderes erleben heute und dann greift man zu den Pralinen mit Cannabis drin, die man zum Teil auch damals in Apotheken kaufen konnte. Und bei Wilhelm Busch ist es halt so, dass er einfach ein bisschen Warnung aussprechen will, dass die Kinder sollten nicht an der Haschischpfeife der Eltern ziehen oder des Vaters vor allen Dingen ziehen, weil dann komische Sachen passieren. Das sind alles so Beispiele, die zeigen, dass es einfach über Jahrtausende eine Option neben anderen Drogen war, auch Cannabis zu nehmen, dass da ein relativ entspannter Umgang mit herrschte. Und das hat sich an sich erst geändert, eben mit Ensslinger in den USA, der nach der Alkoholprohibition einen Riesenapparat mit 10.000 Mitarbeitern hatte, der plötzlich leer lief. Und er hat sich dann eben nach dem Alkohol den Cannabis geschnappt und damit praktisch eine Verbots- und Problemwelle ausgelöst für Cannabis, die einzigartig ist und die bis heute eben nachwirkt. Und das Buch zeigt eben, wie man damit viel entspannter über Jahrtausende umgegangen ist. Und dieser Konfekt, der in den Geschichten vorkommt, in den USA, wo der Konsum ja weitestgehend legalisiert ist, da gibt es auch diesen Konfekt wieder. Und da muss man natürlich schon aufpassen, dass den keine Kinder zu sich nehmen.
Genau. Und dass Wilhelm Busch recht hatte damit, dass das Cannabis, dass der Cannabis nicht so besonders gut ist für Kinder und Jugendliche, ist ja mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen. Menschen in der Pubertät sollten wirklich vorsichtig sein. Das kann negative Effekte haben. Hildegard von Bingen hat schon gesagt, Hanf ist nur für gesunde und kräftige Naturen. Mit anderen Worten, nur für Erwachsene.
Also für die Gehirnentwicklung und die Entwicklung des Belohnungssystems wäre es am allerbesten, wenn Jugendliche keinen Alkohol trinken würden, keine Zigaretten rauchen würden und kein Cannabis konsumieren würden, weil in der Phase sich das Gehirn sehr stark entwickelt und auch die Belohnungssysteme, dass man also praktisch belohnt wird durch eine bestimmte Leistung und nicht so eine Abkürzung nimmt über Drogen, das entwickelt sich in dieser Zeit und an sich sollte man da von Drogen komplett sich fernhalten und ob die eine oder die andere schlimmer ist, hängt von vielen Faktoren ab, aber es ist natürlich andererseits auch gerade schwierig in dieser Zeit der Pubertät, wo man vieles ausprobieren will, wo man sich oft selber nicht mehr richtig kennt, das durchzuhalten. Aber sinnvoll wäre es auf jeden Fall, in dem Alter nicht zu konsumieren.
Letzte Frage. Es gibt ja eine besondere Form von Kifferhumor. Der findet sich auch in Ihrem Buch Kifferwitze. Was ist Ihr Lieblings- Kifferwitz, Herr Karus?
Ja, der bekannteste und beliebteste ist an sich der, dass eine alte Dame im Supermarkt einkauft, kommt an die Kasse und die Kassiererin sagt, 28,30, wollen Sie auch eine Tüte? Und die Oma sagt, jetzt schon eine Tüte um die Uhrzeit, dann vergesse ich doch wieder alles.
Ja, auf jeden Fall sind die Kifferwitze auch ein Grund, Cannabis zu lieben. 101 Gründe, Cannabis zu lieben, so heißt das Buch von Michael Karus und Franjo Grotenherm. Ist erschienen im Nachtschatten Verlag, hat 240 Seiten und kostet 24,80 €. Und wir sagen vielen, vielen Dank für die Aufklärung.
Ja, mir hat Spaß gemacht und ich wünsche allen Lesern auch viele Erkenntnisse und viel Spaß mit dem Buch.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Favorit Buch.
Willkommen im Single Mom Supper Club. Im Club der alleinerziehenden Mütter ist das Essen anspruchsvoll, Cis-Männer sind verboten und gekokst wird erst, wenn die Kinder schlafen. Dann fallen auch mal Sätze wie:
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich sofort abtreiben.
In ihrem Roman Single Mom Supper Club erzählt die britische Autorin Jacinta Nandy von ganz unterschiedlichen Berliner Müttern, die eins gemeinsam haben. Sie müssen allein für ihre Kinder sorgen und den Alltag meistern, von Spielplatzdate bis Elternabend. Jetzt ist Jacinta Nandy zu Gast bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend, schön, dass Sie hier bei uns im Studio sind heute Abend.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Sie leben seit 25 Jahren in Berlin. Viele kennen Sie von Ihrer Kolumne in der Süddeutschen Zeitung Familientrio, das Rad in schwierigen Familienfragen gibt, von Auftritten auf Berliner Lesebühnen oder von Sachbüchern wie 50 Ways to Leave Your Ehemann. Sie sind selbst alleinerziehende Mutter, haben zwei Söhne. Warum wollten Sie einen Roman schreiben, in dem alleinerziehende Mütter die Hauptrolle spielen?
Oh, ich weiß nicht. Ich hätte mich auf so eine einfache Frage vorbereiten. Oder ich glaube, ich habe das nie vorgehabt, sondern das ist das, was ich kenne. Also ich habe nicht über verheiratete Frauen oder kindfreie Frauen oder Männer geschrieben, weil ich kenne das Leben nicht.
Sind denn die Single Mom Supper Clubs der Realität entsprungen? Gibt es die? Gibt es viele von denen in Berlin? Waren Sie selbst mal in einem?
Ja, also ich sage jetzt, dass der, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, doch, ich sage
natürlich.
Der Arbeitstitel war eigentlich Cocaine Moms, ne? Wegen Wine Moms, aber ein bisschen mehr spicy, Cocaine Moms. Und dann war ich in einer Single Mom Supper Club und mein großer Sohn hat die WhatsApp-Gruppe Titel gesehen, Single Mom Supper Club, und er hat sich so totgelacht und gesagt, es sei so peinlich und das ist so peinlich. Und er hat es so lustig gefunden, dass wir eine Single Mom Supper Club begründet haben, dass ich das dann genommen habe. Ja, dadurch sind die Koks-Abende Supper Club Abende geworden.
Und man muss es vielleicht einmal kurz erklären, man kocht zusammen, die Kinder sind irgendwie auch dabei im Hintergrund und gehen dann eben irgendwann schlafen. Das ist das Prinzip, man erlebt mal was außerhalb der eigenen vier Wände und muss sich keine Kinderbetreuung organisieren.
Genau, ein Supper Club ist eigentlich so gut wie ein Restaurant, ne? Man kocht so gut wie ein Restaurant und man zahlt 100 Euro und das ist so ein schwarzes, illegales Restaurant. Aber ein Single Mom Supper Club natürlich ist nur Hobby. Das ist wie das perfekte Dinner. Das ist wie das perfekte Dinner, was ich liebe.
Ja. In Ihrem Roman gibt es sehr viele Mütter und Kinder. Also es sind 8 Mütter insgesamt. Am Anfang gibt es erstmal gleich ein Personenverzeichnis. Warum wollten Sie gleich so eine große Schar alleinerziehender Mütter da versammeln?
Ja, weil ich wollte diese Clash haben zwischen der normalen Mutter und die koksende Mutter, die Cocaine Moms. Und dann deswegen so viele Frauen. 4 Normalos. Und ich glaube, ein paar mehr Cocaine Moms, ne? Die sind nicht so fest. Mhm. Die sind mehr Nebenfigur und nebelige Figur.
Nebulöse Figuren.
Ja.
Sie unterteilen, das haben Sie ja gerade auch schon gemacht, diese 8 Mütter in 4 normale Mütter und 4 Cocaine Moms. Normal ist ja eines der heißesten Wörter in der Gegenwart. Was ist denn normal an diesen Müttern?
Ja, also das finde ich, oh, es klingt so doof, das über das eigene Buch zu sagen, aber das finde ich so gelungen an dem Buch, dass die normale Mutter genauso fucked up sind, abgefuckt sind wie die Cocaine Moms.
Oh ja.
Ne, aber trotzdem, die sind normal, weil wir sind alle ein bisschen normal und ein bisschen abgefuckt.
Und unter denen sind ja auch 3 Britinnen, die in Berlin leben und die dann teilweise auch ganz viele Jobs gleichzeitig machen müssen, um über die Runden zu kommen.
Oder eine, ne?
Eine.
Kyla, die ist wie Miss Rabbit in Peppa Pig. Ich habe vergessen, wie sie auf Deutsch heißt, Miss Rabbit, ne?
Die heißt, glaube ich, auch Miss Rabbit, oder?
Ah, ja.
Ja, ich glaube, okay, ja. Ich muss das auch immer gucken. Den Vergleich fand ich übrigens sehr lustig. Die Kokainmütter, die sind jünger, die sind Ende 20, ja. Die sind Momfluencerinnen und die posten eben auf Insta. Man fragt sich, verdienen sie damit das viele Geld, das sie haben, und wirken auf die normalen Mütter teilweise wie Aliens am Anfang. Wie haben Sie sich diesen Insta-Moms angenähert? Waren Sie da lange auf Insta unterwegs und haben sich da Inspiration für die Charaktere geholt?
Ja, also ich folge ein paar InfluencerInnen oder MomfluencerInnen, aber ich muss sagen, niemand war so bestimmt meine Inspiration, nur die allgemeine Idee von glamourös, ohne Problematik, das Gegenteil von alleinerziehender Elend. Ah, ich fahre nach Bali. Aber ich folge ein paar Bali-Moms und auch ein paar alleinerziehende Bali-Moms.
Mögen Sie, ne? Die selber, diese Insta-Moms, die Sie da erfunden haben für Ihren Roman?
Ja, ich mag wirklich alle Figuren, die ich geschrieben habe, auch wenn sie Fehler machen. Jemand hat mir geschrieben, dass die sehr traurig waren, nicht aufhören konnten zu weinen wegen einem Plot-Twist im Roman, den wir wahrscheinlich nicht spoilern oder auf jeden Fall nicht spoilern sollten. Und ich denke auch, dass diese Person recht hat, dass es sehr traurig ist, was passiert. Aber ich mag alle Figuren, auch wenn sie Fehler machen. Und sie alle machen ganz viele Fehler, finde ich, sehr fehlerhafte Frauen.
Wie sehr sind denn diese Figuren aus eigenen Beobachtungen geschöpft und wie viel ist überzeichnet? Die entscheidende Frage: Koks beim Kindergeburtstag. Haben Sie sich das ausgedacht oder mal beobachtet?
ich habe, was heißt ausgedacht? Ich habe gehört von jemand, der gesagt hat, die gesagt hat, sie hat Koks angeboten bekommen bei einem Kindergeburtstag. Und ich musste da denken, nur in Berlin, oder? War in Prenzlauer Berg, glaube ich. Aber nur in Berlin. Ich glaube, das passiert nicht in, ich glaube, das passiert nicht in Bayern oder Köln. Vielleicht in London. Primrose Hill ist unser Londoner Prenzlauer Berg. Vielleicht dort gibt es auch.
Ja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Grüße nach Prenzlauer Berg. Wer weiß, was Sie am Wochenende für Kindergeburtstage gefeiert haben.
Favorit Buch.
Single Mom Supper Club, das ist unser Favoritbuch in dieser Woche. Geschrieben hat den Roman Jacinta Nandi, ein bitterkomischer Roman über alleinerziehende Mütter in Berlin. Hallo nochmal.
Hallo.
Jacinta Nandi, Sie haben 8 Mütter porträtiert. Wir haben über die schon gesprochen. Gibt es eine von denen, mit der Sie am liebsten befreundet wären?
Oh, ich mag, glaube ich, Kyla, Tamara und Sadlina sehr. Ich glaube, ich liebe Antje, aber ich glaube, ich würde mit ihr viel streiten.
Das ist die deutsche Mutter aus Köpenick.
Das ist die deutsche Mutter aus Köpenick, die genauso viel kokst wie alle anderen. Jemand hat rezensiert und hat gesagt, ja, ich gehöre mehr zu den Deutschen, die Kontrolle mag und Struktur. Und ich lehne ab die Ausländische. Und ich so, ey, die Antje kokst genauso viel wie die anderen. Komisch. Aber ich glaube, am liebsten würde ich mit Lexi und Sascha eine Nacht verbringen.
Mhm. Okay.
Wahrscheinlich.
Eine Nacht durchfeiern.
Ja, eine Nacht durchfeiern.
Gerade die britischen Mütter, die sind nicht gerade zurückhaltend oder politisch korrekt, wenn es um Deutsche geht und ihren Umgang auch mit Nicht-Bio-Deutschen. Es gibt schon so einen schonungslosen Blick auf Deutschland. Das wurde ihnen beim Bachmann-Wettbewerb vor 2 Jahren auch vorgeworfen, als sie aus einem Auszug gelesen haben. Wie gehen Sie mit solcher Kritik um?
Ja, also ich finde es... es klingt so gemein, aber ich finde es ein bisschen kindisch, wenn Leute aus Deutschland so tun, als ob dieser Deutschlandhass und dann diese politisch inkorrekte Holocaust-Referenzen so schlimm sind. Ich meine, ich finde es schlimm, wenn das den Holocaust relativiert, ne? Und ich finde, dass die Britinnen neigen dazu. Und ich finde, das ist etwas, worauf man achten muss und soll. Und jüdische Leute, Mitbürger oder auch internationale Juden zuhören, wenn sie sagen, dass das nicht gut ist. Aber ich finde wirklich, ich will nicht gemein sein, ich finde wirklich, die Deutschen sollen nicht so sensibel sein, weil ich finde, jedes Land wird gehasst, oder jedes Land wird gehasst. Amerika wird gehasst, Russland wird gehasst, Großbritannien wird gehasst, Australien wird gehasst. Die Neuseeländer lästern über Australien viel schlimmer als die Polen oder die Holländer lästern über Deutschland. Nein, die Niederländer hassen Deutschland wirklich, ne? Die Niederländer hassen Deutschland viel mehr als die Britinnen. Oder die sagen immer, die Deutschen sind Barbaren. Oder sagen sie das ihnen nicht? Die sagen, das wäre nur, ich verpetze jetzt.
Theodor Fontane hat mal sehr weise gesagt, Literatur ist Übertreibung. Ja. Und das macht sich natürlich in literarischen Texten wunderbar gut. Genauso die Vorstellung, dass die Niederländer die Deutschen hassen. Dass wir sind sozusagen auf dem Gebiet der literarischen Übertreibung. Und da gibt's
nicht alle Niederländer.
Nee, genau. Da gibt es eine, von wegen Übertreibung, da gibt es eine sehr lustige Szene im Buch. Eine der britischen Mütter, Kyla heißt die, der wird vorgeworfen, dass sie dem Leben ihrer Teenager-Tochter keine Struktur gibt. Und sie sagt dann dazu, ich denke, ihr wisst gar nicht, was ihr meint, wenn ihr von Struktur sprecht. Ihr meint nur, hört auf, Ausländer zu sein. Was hat es mit den Deutschen und der Struktur auf sich?
Ich weiß nicht. Ich höre deutsche Leute zu, wenn sie reden über Strukturen. Ich denke, haben sie alle Zeitmaschinen. Ne? Man soll 40 Stunden pro Woche arbeiten und dann die Kinder abholen und dann sie zu Aktivitäten bringen und dann mit denen Abendbrot essen und dann sollen sie um 7 schlafen. Wenn deutsche Leute nicht lügen über ihre Struktur und über ihre Routine, wenn sie nicht alle zwangshafte Lügnerinnen sind, dann besitzt jeder deutsche Person, die redet über Struktur einer Zeitmaschine, weil das geht nicht, oder? Ich weiß wirklich nicht, was man meint, wenn man sagt Struktur. Aber man sagt es mir seit 25 Jahren. Struktur, Struktur. Ihr Kind braucht mehr Struktur.
Ja, das
als ob ich ihn um 11 ins Bett schicke auf eine Baustelle mit einer Zirkusmutze an. Ich weiß nicht, wovon die reden. Ich weiß wirklich nicht, wovon sie reden.
Das mit der Zeitmaschine wäre doch eine gute Erklärung. Und die Keiler fragt sich dann an einer Stelle auch, haben die anderen Eltern keine Arbeit? Als ihr die Klassenlehrerin so vorwirft, dass die anderen Eltern ja gesundes Essen kochen nach der Schule und sie das eben nicht schafft. Ich musste da direkt an Friedrich Merz denken, der gerade gesagt hat, wir müssen in diesem Land wieder mehr arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können. Was denken Sie auch als Alleinerziehende, wenn sie solche Sätze hören?
Ja, ich weiß nicht, wovon er redet. Also wirklich, ich weiß nicht. Und ich finde es so komisch, dass irgendjemand in Deutschland, ich weiß nicht, wer das ist, Friedrich Merz oder die deutsche Gesellschaft oder die Klassenlehrerin, irgendjemand schafft es, dass ich gleichzeitig Schuldgefühle habe, dass ich zu viel arbeite und nicht immer mein Kind um 14.30 Uhr am Mittwoch abholen kann, aber dann gleichzeitig zu wenig arbeite und nicht produktiv genug bin. Ich finde das fast wie ein Zaubertrick, dass man mir beides vorwerfen kann. Ich weiß nicht, wovon die Leute reden. Sogar Paaren, wer kann, also ganz viele Schulen sind fertig um 14 Uhr, wer kann Vollzeit arbeiten? Ich verstehe es nicht. Eigentlich müssen alle Halbzeit arbeiten und trotzdem spät abholen aus der Kita.
Die Männer kommen in Ihrem Roman ja durchweg schlecht weg. Warum haben Sie nicht noch wenigstens einen sympathischen, alleinerziehenden Vater als Figur mit in den Roman aufgenommen?
Ach so. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Meine Lektorin hat mich gefragt, wollen wir nicht einen netten Mann machen? Und ich habe gesagt, nee. Ich finde auch die Männer nicht so schlimm. Die Männer sind gar nicht so schlimm. Der Verticker ist nett, der Klassenlehrer ist ganz nett. Ich finde die Männer nicht so schlimm. Aber ein alleinerziehender Papa habe ich nicht reingemacht. Erstens, weil die Idee ist mir nicht eingefallen. Aber zweitens, weil alleinerziehende Väter haben ganz andere Probleme, ne?
Mhm. Als die Frauen.
Ja, also wenn die wirklich alleinerziehend sind, dann sind sie wahrscheinlich Witwen, ne? Oder sie haben die Frau getötet. Nicht alle alleinerziehende Papas.
Also so richtig gut kommen die Männer nicht weg, halten wir an dieser Stelle fest. Wir stellen nochmal die finale und wichtige Frage. Wenn Sie drei Dinge für alleinerziehende Mütter, um die es ja in dem Buch geht, in Deutschland ändern könnten, würden Ihnen welche einfallen? Welche wären das?
Oh, also ich denke, wir sollen viele bezahlbare Wohnungen machen. Ich denke, wir sollen so eine Krankenversicherung machen, die ein bisschen automatischer ist und organisierter, so eine Krankenkasse haben, eine staatliche. Was habe ich gesagt? Wohnung, staatliche. Mhm. Und dann musste man nicht so viel, wenn die Wohnungen wirklich bezahlbar wären, musste man nicht mehr so viel machen, aber dann ein bisschen Kindergeld erhöhen. Und super. Leute sind manchmal sehr schockiert von mir. Ich bin nicht so interessiert in Unterhalt. Also ich nehme es natürlich, aber ich bin nicht dafür, dass die getrennte Väter so nichts haben im Monat oder so. Ich finde es okay, wenn das passiert. Ich habe kein Mitleid mit denen. Aber ich würde schon eine Welt wünschen, wo das nicht wichtig wäre, wo überhaupt die Unterhaltsvorschusskasse von mir aus musste nicht existieren, sondern Kindergeld ein bisschen mehr, Wohnung bezahlbar und Leben schön. Ohne die Männer.
Okay, also wenn die Fee vorbeikommt für die alleinerziehenden Mütter, dann weiß die jetzt, was zu tun ist. Wir bedanken uns sehr fürs Vorbeikommen. Jacinta Nandi hat einen Roman geschrieben über Single Moms Supper Club. Erschienen ist der im Rowohlt Verlag, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Danke.
Tschüss. Wenn Sie noch ein grandioses Buch suchen für den Sommer, ein Buch, mit dem Sie sich schon auf die schönen Lesungen nach den Sommerferien vorbereiten können, dann haben wir jetzt eine Empfehlung für Sie. Und zwar den Roman Der Kaiser der Freude von Ocean Vuong. Der literarische Shootingstar kommt nämlich am 14. September in den großen Sendesaal des RBB und feiert da seine Buchpremiere. Seit dieser Woche können Sie Tickets für diese Lesung kaufen.
Und in Der Kaiser der Freude erzählt der vietnamesisch-amerikanische britische Schriftsteller die Geschichte einer ungewöhnlichen WG in der fiktiven Kleinstadt East Gladness in New England. Es geht um zwei, die am Rand der Gesellschaft stehen, um den 19-jährigen Hai, der hat viel Ähnlichkeit mit Ocean Wong selbst. Er arbeitet in einem Fastfood-Restaurant, er ist der queere Sohn einer vietnamesischen Nagelstudio-Arbeiterin, die träumt vom sozialen Aufstieg ihres Sohns. Doch der Hai ist verzweifelt und denkt am Anfang des Romans darüber nach, von einer Brücke zu springen.
Und da begegnet er dann Graciana, die ist 82 Jahre alt, Einwanderin aus Litauen, hat den Zweiten Weltkrieg und die Stalin-Pogrome überlebt. Sie hält ihn nicht nur vom Sprung von der Brücke ab, sondern bringt ihm bei, das Brötchen zertrampeln gegen Trübsinnigkeit hilft. Außerdem kocht sie für ihn zum Beispiel Latkes, das sind kleine frittierte Kartoffelpuffer. Dazu gibt es Karotten, denn die haben für Graciana eine ganz besondere Bedeutung.
Und welche das ist, das hören wir jetzt in einem Auszug aus dem ungekürzten Hörbuch, das bei Hörbuch Hamburg erschienen ist, 810 Minuten hat und 24,95 € kostet. Es liest der Schauspieler Fabian Busch.
Sie deutete auf die Schale mit rohen Karotten. Die sind für dich, iss auf. Hai biss von einer Karotte ab, dann griff er voller Appetit auf die Latke nach seiner Gabel. Nein, iss zuerst die Karotte, bitte. Messer und Gabel zu beiden Seiten des Tellers beugte sie sich vor, eine Papierserviette in den Kragen gesteckt, das ist wichtig. Er aß die Karotte auf, nahm sich eine weitere aus der Schale und steckte sie in einem Stück in den Mund. Die sind gut für dich, glaub mir. Sie schnitt ihre Latke an, als wäre sie ein Steak, und aß. Für die Augen, stimmt's? Das ist eine Lüge, die Army im Zweiten Weltkrieg verbreitet hat, um geheim zu halten, dass sie erstklassiges Radar verwendet hat. Karotten, sie hielt effektvoll inne, geben dir Lebenswillen. Er nahm ein Bissen von der Latke, die perfekt zubereitet war, an den Rändern knusprig, leicht gesalzen und mit einem Hauch von Kräutern, die er nicht benennen konnte. Wieso Lebenswillen? Fragte er kauend. Karotten sind Wurzeln. Und Wurzeln verhindern, dass man trübsinnig wird. Sie nahm eine aus der Schale. Die Feldfrucht schimmerte im Licht der Küchenlampe. Weißt du, Karotten werden hellorange, weil es im Boden so dunkel ist. Sie machen sich ihr Licht selbst, weil die Sonne nicht so tief runterreicht. Genau wie die Fische im Ozean, die von selbst leuchten. Und wenn du sie isst, nimmst du den Willen der Karotte auf, nach oben zu kommen, in den Himmel. Sie legte die Karotte in die Schale zurück, sanft, als handelte es sich um einen winzigen Menschen. »Hast du schon mal von einem Kaninchen gehört, das von einer Brücke gesprungen ist?« fragte sie augenzwinkernd. »Natürlich nicht. Das liegt daran, dass sie das Licht in sich tragen.« Davon hatte er noch nie gehört, aber irgendwie fand er es plausibel. »Wenn ich trübsinnig werde, meistens im Februar, koche ich mir einen Topf davon und tunke sie in Honig. Als mein Mann gestorben ist, habe ich 6 Monate am Stück nichts als Karotten gegessen. Und weißt du was?« Sie zeigte mit dem Buttermesser auf ihr Auge. »Keine einzige Träne. Roh wirken sie stärker, aber ich habe 91 meine Backenzähne verloren. Busch Senior, was will man machen?« »Wann ist er gestorben, ihr Mann?« »Wann stirbt jemand?« fragte sie achselzuckend. »Wenn Gott sagt, gut gemacht.« Als der Tee fast ausgetrunken war, wurde Graciana still. Irgendetwas in der Küche tickte. Ihre Blicke trafen sich und sie schaute weg, dann wieder zu ihm hin. Offenbar drauf und dran, etwas zu sagen. Doch dann murmelte sie nur kopfschüttelnd auf Litauisch vor sich hin. Um das Schweigen zu überbrücken, goss er noch Tee ein. Die Küche, wurde ihm nun bewusst, war nur bei geöffneter Hintertür hell. Die war jetzt geschlossen und der Raum war düster und stundenlos wie ein Bunker. »Also«, sie fuhr sich mit der Zunge über die Zähne, »das Haus ist alt und baufällig, aber der Ölkessel gibt reichlich Wärme und wird jeden zweiten Freitag gefüllt. Die Badezimmerdecke ist undicht, aber das Wasser tropft in die Wanne. Also ist es egal, oder?« Sie zuckte die Achseln. »Es gibt weder Waschmaschine noch Trockner. Du kannst es aber in der Badewanne machen und dann auf die Leine hängen. Und du müsstest beim Einkaufen helfen, die Mausefalle stellen und ab und zu eins von den armen Viechern in den Fluss werfen.« »Moment mal«, er stellte seine Tasse ab. »Wovon reden Sie?« »Du musst keine Miete bezahlen. Und du kannst das alte Zimmer von meiner Tochter Lina haben, wo du letzte Nacht geschlafen hast. Ich bin nicht kompliziert. Ich brauche nur jemanden, der mir hilft, meine Vitamine zu nehmen. Und«, sie nestelte an den Zeitschriften auf dem Tisch, »es wäre schön, jemanden im Haus zu haben.«
Ein Auszug aus dem Hörbuch Der Kaiser der Freude von Ocean Vuong, das bei Hörbuch Hamburg erschienen ist. Und wenn Sie Ocean Vuong live erleben wollen, dann sichern Sie sich ein Ticket für die schöne Lesung am Sonntag, am 14. September um 18 Uhr im großen Sendesaal des RBB. Die gibt es für 26 Euro ermäßigt, 18 auf RBB-Ticket-Service und an allen Vorverkaufskassen. Und es lohnt sich wirklich vorbeizukommen, denn Sabine Tambrea, der Autor und Schriftsteller, wird die deutschen Passagen auch noch lesen.
Zwei Autorinnen, die nicht nur beide Bestseller-Autorinnen sind, sondern auch sonst ziemlich viel gemeinsam haben, sind sich gestern zum ersten Mal begegnet. Helga Schubert und Daniela Kriel. Zusammen saßen sie beim Literaturfestival Lit Potsdam auf der Bühne. Helga Schubert, 85 Jahre alt, ist ein Mutmacherbeispiel für einen späten Durchbruch. Vor 5 Jahren hat sie mit ihrer Geschichte Vom Aufstehen den Bachmann-Preis gewonnen.
Und ihr gegenüber saß Daniela Kriel, Jahrgang 75, eine viel gelesene Autorin mit Romanen wie Die Liebe im Ernstfall oder Mein drittes Leben. Ihr Thema war Glaube, Liebe, Hoffnung, also großes Thema. Und moderiert wurde der Abend in Potsdam gestern von Anne-Dore Krohn und mit der sprechen wir. Hallo Anne-Dore.
Hallo, guten Abend.
Anne-Dore, was verbindet Helga Schubert und Daniela Kriel denn überhaupt? Warum waren die sowas wie ein Perfect Match für die Bühne?
Ja, ihr habt ja den Titel schon genannt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Also diese beiden Autorinnen sind wirklich sehr religiös, es sind Protestantinnen. Und wir haben darüber gesprochen gestern, also über Kraftquellen, über den Glauben als Thema ihrer Texte, über wichtige Wendepunkte in ihrem Leben, in denen eben der Glaube für sie eine Rolle gespielt hat. Und dieses Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist ja ein Zitat aus der Bibel. Das steht im 1. Korintherbrief und da steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also es ging auch um die Liebe gestern, es ging um die Hoffnung, es ging teilweise auch richtig in die Tiefe. Und Helga Schubert hat zum Beispiel erzählt, welche Kraft ihr der Glaube im Alltag gibt und welches Verhältnis sie überhaupt zur Religion hat.
Es geht im Grunde genommen um dieses Geborgenheitsgefühl. Aber ich habe es eigentlich immer so ein bisschen auf so eine berlinische Weise. Also ich bin eigentlich ein bisschen ironischer Typ. Das ist ja eine unglaublich wunderbare, riesige Schöpfung. Und da bin ich dieses Bruchteil eines Staubkörnchens, ja. Also der Glaube, ich will mal vernünftig jetzt antworten. Der Glaube hilft mir. Der hilft mir, mich nicht als dieses Staubkorn zu sehen, was ich ja doch bin. Also das ist gegen die Vernunft, aber ich, merkwürdigerweise, lebe ich in dieser Geborgenheit, ja. In der Wärme auch.
Ja, das war schön, ihr zuzuhören. Helga Schubert hat ja immer diesen direkten Ton, die macht auch viele Witze. Es war wirklich besinnlich, aber zwischendurch auch wahnsinnig komisch. Sie hat erzählt von der Pflege ihres inzwischen 98-jährigen Mannes. Sie pflegt ihn seit vielen Jahren zu Hause in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und davon schreibt sie auch in ihrem letzten Buch, Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe. Und das macht sie so, wie sie eben erzählt hat, also ohne Pathos, ganz direkt und mutmachend, auf so eine zupackende, lebenspraktische Art. Sie hat gestern auch Auszüge daraus gelesen. Und da schreibt sie aber auch über Verzweiflung, zum Beispiel, weil ihr Mann sie wieder nicht erkennt oder sie nie wieder mit ihm spazieren gehen kann, weil er sie nachts fast stündlich weckt. Und sie hat eben berichtet, dass sie viel Kraft aus dem täglichen Beten und diesem Gefühl der Geborgenheit schöpfen kann.
Und wie ist das bei Daniela Kriel? Wie religiös ist die unterwegs?
Ja, die ist eben auch sehr religiös unterwegs und sie hat auch erzählt, dass sie täglich betet. Und es gibt noch eine weitere große Gemeinsamkeit von diesen beiden. Daniela Kriel ist nämlich auch eine Pflegende, die pflegt ihre inzwischen erwachsene Tochter, die ist schwer behindert, seitdem sie ein Kleinkind war. Und diese Tochter lebt bei ihr zu Hause in Leipzig. Also es war gestern sowieso ein Riesenglück, dass diese beiden Autorinnen überhaupt nach Leipzig kommen konnten, das einrichten
konnten. Nach Potsdam, Entschuldigung.
Nach Potsdam, genau. Daniela Kriel kam aus Leipzig. Und dass die beiden überhaupt zusammen auf der Bühne sitzen, das ist ein Riesenglück, weil die können eben nicht so eben auf Lesereise gehen, sondern die müssen eben immer umfassende Vorbereitungen treffen, wenn sie unterwegs sein wollen und Betreuungspersonen organisieren. Was mir dann aufgefallen war, auch in Vorbereitung zu diesem Abend, Daniela Kriel enthält ihren Romanfiguren den Glauben vor. Das fand ich total spannend, weil im Gegensatz zur Autorin selbst sind die Romanfiguren überhaupt nicht gläubig. Und das hat sie auch bestätigt gestern. Sie hat gesagt, sie macht in ihren Büchern absichtlich einen großen Bogen um das Thema Religion.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es mittlerweile in dieser Gesellschaft so geworden ist, wenn man sagt, ich glaube an Gott, könnte man genauso gut sagen, ich glaube an Feen oder Elfen. Es führt oft zu so einem belächelt werden, als hätte man irgendwas noch nicht verstanden und wäre naiv. Und das möchte ich meine Figuren dieser Bewertung nicht aussetzen. Aber ich vermute, ich schütze meine Figuren vor einer Lächerlichmachung durch Bewertungen.
Ja, das fand ich total interessant. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass Bücher schnell in so einer religiösen Ecke oder Erbauungsliteraturnische landen könnten, wenn da viel über Religion geschrieben wird. Sie hat aber dann auch gesagt, dass sie durchaus ihre Figuren Erfahrungen machen lässt, die in so eine religiöse Richtung gehen. Also in Daniela Kriens letztem Roman Mein drittes Leben, da findet eine Frau nach dem Tod ihrer Tochter langsam wieder zurück ins Leben und da geht's um Nächstenliebe, um Hoffnung, um Schicksal. Aber Daniela Krien würde diese Begriffe halt niemals niederschreiben, weil damit, das so hat sie es gestern eben erklärt, würde sie vermutlich viele LeserInnen nicht ansprechen oder vielleicht sogar auch abschrecken.
Marie und ich sind dir regelrecht dankbar, denn bisher ging es in der Sendung sehr viel um Drogen. Jetzt hast du gerade einen Begriff
bisschen
gebraucht.
Von dir.
Erbaulich. Ist das Erbauungsliteratur, was die beiden schreiben? Kann man das so sagen?
Ja, ich finde schon. Das klingt sehr groß, aber ja, es ist irgendwie erbaulich. Es ist Literatur, die Hoffnung macht, die aber eben nicht aufdringlich den Glauben nach vorne stellt. Also es geht bei beiden häufig um die Überwindung von Krisen. Es geht um das Annehmen, um das Loslassen, um das Zulassen. Vielleicht auch ein Grund, warum diese Bücher so erfolgreich sind, weil die spiegeln natürlich die Nöte und Sorgen von vielen von uns. Also ob es um die Liebe geht, ums Altern, um Krankheit, Behinderung, um Tod. Und es war, wie gesagt, auch total lustig gestern. Also Helga Schubert hat zum Beispiel erzählt, eine Freundin, eine Pastorin, die rät ihr immer, zu Augustinus zu beten, wenn sie was verloren hat. Und hat sie gesagt, ich kann mich doch nicht an Gott wenden, wenn ich mein Smartphone nicht finde. Der hat doch andere Sachen zu tun. Also und so schreibt sie eben auch darüber. Und ich habe zum Abschluss beide Autorinnen nochmal gefragt, was sie mit ihrer jetzigen Lebenserfahrung ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würden. Und jetzt wird's noch mal ein klein bisschen erbaulich, ganz ohne Drogen. Wir hören jetzt zuerst Daniela Kriens und dann Helga Schubert.
Es ist dieses Trotzdem, was ich wahrscheinlich meinem jüngeren Ich mitgeben würde. Also erstens darauf zu vertrauen, dass auf die eigene Kraft und die Kraft Gottes, wenn man denn glauben kann, dass jede Situation, die eintritt, und zwar wirklich jede, völlig unabhängig davon, wie schwer sie uns erscheint, wir können sie bewältigen. Das würde ich dem jüngeren Ich mitgeben. Es ist möglich, aus der Krise wieder herauszufinden und es ist sogar sehr wahrscheinlich. Es ist sogar die Normalität, die Krise zu überwinden und nicht drinstecken zu bleiben.
Es gibt dieses Ja-Sagen zu einem anderen Menschen, dieses unbedingte Ja-Sagen, ob er jetzt tot ist oder nicht. Daraus folgt etwas, was mir jetzt ganz langsam dämmert, dass man eben auch sich selbst eigentlich lieben kann. Es folgt daraus.
Das sind doch mal die richtigen Worte zum Sonntag hier bei den Literaturagenten von den Schriftstellerinnen Helga Schubert und Daniela Kriens, die sich gestern das erste Mal in Potsdam begegnet sind bei der Lit Potsdam. Das Gespräch hat Anne-Dore Krohn mit ihnen geführt. Das können Sie bald ausführlich nachhören als eine Folge unserer Literatursendung Orte und Worte.
Wenn Sie weiterhören wollen, wenn Sie weiterlesen wollen, Daniela Kriens Roman Mein drittes Leben ist im Diogenes Verlag erschienen und Helga Schuberts Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe bei DTV. Vielen Dank. Dank für die Erbauung, liebe Anne-Dore.
Gerne. Ich wünsche noch einen erbaulichen Abend.
Danke dir. Tschüss. Ab ins Bett, sexuelle Späterziehung. So heißt das neue Buch von Susanne Rehlein, in dem sie ganz offen erzählt, wie sie im mittleren Alter zu Super-Duper-Sex gefunden hat, so wird er im Buch genannt, und wie andere das auch schaffen können.
Fehlt ja auch noch nach den ganzen Drogen, oder?
Auf jeden Fall. In der vergangenen Woche war sie zu Gast bei unserer Literaturagenten-Spezialsendung vom Bücherfest am Bebelplatz und hat, glaube ich, da einige sehr neugierig gemacht, ob sie es auch schaffen, mit der Hand-Challenge demnächst Ganzkörperorgasmen beim Autofahren erleben zu dürfen.
Wir als Literaturagenten waren natürlich neugierig darauf, welches Buch bei Susanne Rehlein eine bleibende Wirkung hinterlassen hat.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Mein Wirkungstreffer ist ganz klar Verfrühte Tierliebe, eine Erzählung aus dem Jahr 1995, für die die deutsche Autorin Katja Lange-Müller damals den Döblin-Preis bekommen hat. Es geht darin um ein Mädchen in der DDR, das dem Biologielehrer eine Freude machen will und Käferpräparate, die sie geschenkt bekommen hat, zu so interessanten Wolpertinger-Gebilden zusammensetzt. Der Lehrer findet das gar nicht witzig und meldet es dem Direktor. Und ihr wird daraufhin der Zugang zu Abitur und Studium und im weiteren Verlauf letztlich allem verwehrt. Erwachsene, das DDR-System und Männer tun alles, um ihre Fantasie und Eigenwilligkeit auszumerzen, sodass man sich beim Lesen wundert, wo sie später als Fabrikarbeiterin, sie endet tatsächlich am Fließband, ihren Lebensmut hernimmt. Als junge Frau hat mich das Buch tief berührt. Und es hat, finde ich, nichts von seiner Aktualität verloren, finde ich, weil gerade in meiner Generation viele, das muss ja gar nicht wie bei mir auch in der DDR passiert sein, eher zugerichtet als zu selbstbestimmten Menschen erzogen wurden. Und wir brauchen eben solche Bücher, die uns auf diese manchmal scheinbar kleinen Ereignisse stoßen, die aber große Beschädigungen erzeugt haben, an denen eine ganze Gesellschaft letztlich laboriert. Katja Lange-Müller ist für ihre Kürzestromane bekannt, von denen alle Jubeljahre mal einer erscheint, was ich persönlich unverschämt finde, weil ich am Tropf dieser Autorin hänge und jahrelang warten muss, bis ein neuer kommt. Sie ist für ihren Humor, ihren furiosen Humor und ihr Understatement bekannt. Und ihre Texte leben von einer sehr körperlichen Darstellung der Misere, aber auch der Kraft ihrer Figuren. Und das macht auch den besonderen Lesegenuss aus. Es ist quasi, als würde man körperlich erfahren, was der Hauptfigur da passiert. Es ist also auch ein sehr körperliches Lesen, das ich sehr schätze.
Und wenn Sie das auch erleben möchten, dann folgen Sie dem Rat von Susan Rehlein und lesen Verfrühte Tierliebe, den Roman von Katja Lange-Müller. Der ist vor mittlerweile 30 Jahren erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Nur noch antiquarisch zu haben oder als E-Book.
Thomas, ich weiß noch, das war, glaube ich, irgendwann im Frühjahr, da hast du mir ganz begeistert erzählt, ich lese jetzt mal ein Buch, das nichts mit der Arbeit zu tun hat. Kommt ja selten genug vor, wissen wir beide. Ja. Eine Biografie über den Science-Fiction-Autor Philip K. Dick mit dem Titel Ich lebe und ihr seid tot, die Parallelwelten des Philip K. Dick. Geschrieben hat das der französische Autor Emmanuel Carrère, der hierzulande bekannt geworden ist, unter anderem mit Büchern wie Das Reich Gottes. Jetzt hast du aus der ganzen Nummer doch noch Arbeit gemacht. Warum?
Naja, weil das Buch sowas wie der Überraschungserfolg dieses Frühjahrs ist. Klar, Carrère wird im Feuilleton sehr geschätzt, aber dieses Buch ist 32 Jahre alt. Das war das allererste Buch, das Emmanuel Carrère geschrieben hat. Es war meiner Meinung nach zunächst mal so eine Art Akt der Werktreue des Verlags Mattes und Seitz, bei dem das Werk Carrères erscheint, auch dieses Buch noch zu übersetzen. Dann aber brachte es der Philosoph Wolfram Eilenberger ins literarische Quartett und stellte es da wortgewaltig vor und drumherum gab es dann einfach so viele Besprechungen in den Zeitungen.
Von ganz begeisterten Carrère-Leserinnen und Lesern?
Na, ich würde erstmal sagen, von großen Jungs. Wenn man sich
so wie dich
anschaut, ganz genau, sind die Rezensenten, alle so wie ich, Männer über 50, die wohl als Jugendliche Philip K. Dick gelesen haben. Der hatte ja in den 1980er Jahren eine Hochzeit, als sein Roman Träumen Roboter von elektrischen Schafen verfilmt wurde unter dem Titel Blade Runner. Mhm. Und in der Folge gab es dann noch weitere Blockbuster-Filme auf Basis seiner Bücher. Minority Report war einer mit Tom Cruise verfilmt. Total Recall, ein anderer mit Arnold Schwarzenegger. Und das waren natürlich überdeutliche Fingerzeiger auf den Autor, dessen Bücher sich dann, wie das immer so ist, als noch durchgeknallter herausgestellt haben als die Filme. Damals gab es noch nichts über Philip K. Dick zu lesen. Der lebte da ja noch. Die Biografien sind später erst entstanden. Biografien, aus denen sich dann erschließen lässt, wie der Lebensweg von Philip K. Dick ihn dann möglicherweise zu diesen Büchern gebracht hat.
Was heißt das möglicherweise?
Na, weil Carrère von Anfang an betont, das, was er schreibt, sei eine Romanbiografie. Er arbeitet nicht streng wissenschaftlich. Das Buch hat fast keine Fußnoten, keinen Apparat, was aber zu einer sehr großen Lesbarkeit des Buches führt. Mhm. Philipp K. Dick ist sowas wie eine Romanfigur. Sein Leben ist auch tatsächlich voller Details, die fast unglaublich sind. Angefangen schon mit der Geburt. Er hatte eine Zwillingsschwester, die kurz nach der Geburt verstorben ist. Und weil die Eltern wohl erwarteten, dass Philipp K. Dick auch bald sterben würde, ließen die Eltern seinen Namen schon auf die Grabplatte gravieren. Gott. Aber er hat überlebt, wusste sein ganzes Leben lang, in Colorado auf dem Friedhof liegt sein Grabstein. Man könnte sagen, er hat von Geburt an in einer Parallelwelt gelebt, von der dann ja auch im Untertitel die Rede ist.
Abgefahren. Und was sind die anderen Parallelwelten, die du da entdeckt hast?
Das sind natürlich die Stoffe seiner Science-Fiction-Geschichten. Und da sind die Parallelwelten immer sowas wie eine Gefährdung des menschlichen Verstandes. Denn als Mensch kann man ja nicht wissen, ob man zum Beispiel alles um mich herum bloß Einbildung ist. Mhm. Außer mir nichts existiert, was man philosophisch Solipsismus nennt. Oder aber, ob mein Verstand nicht ständig manipuliert wird. Das, was angeblich Realität ist, ist eine Täuschung. Das ist ja quasi die Grundidee von Matrix. Mhm. Eine Täuschung, die herbeigeführt wird durch Drogen oder aber durch Außerirdische oder aber durch eine höhere Instanz, was auch nochmal einen anderen Blick auf das Erbauliche werfen mhm. würde. Und im Grunde genommen haben die Geschichten von Philipp K. Dick oft diese Struktur, dass nach und nach entdeckt wird, dass die eine Realität eine Täuschung ist, die Wirklichkeit eine ganz andere, und das wird dann immer wieder durchgespielt. Man kommt von einer Wirklichkeit, einer Realität in die andere, und wenn es die im Plural gibt, dann ist natürlich keine echt.
Jetzt möchte ich den großen Jungen in dir nicht beleidigen, aber ist das auf Dauer nicht langweilig, immer diese Struktur zu wiederholen?
Ja, was die Bücher wirklich schwer zu lesen macht, ist der Stil von Philipp K. Dick. Es ist schon vielsagend, dass er zeitlebens versucht hat, echte Romane zu schreiben. Mhm. Das hat er auch selber gesagt, aber das nicht hinkriegte. Emanuel Carrère beschreibt Dicks Stil als den eines Androiden, also technisch unsinnlich. Ich muss aber sagen, als ich die Bücher damals als Jugendlicher gelesen habe, hat mich besonders diese spröde Sprache fasziniert, weil die den Büchern sowas Ernsthaftes gegeben hat. Und was den Büchern aber eine bleibende philosophische Spannung gibt, sind einfach einzelne Szenen, in denen, ja, man kann sagen, die ganze Menschheitsgeschichte auf der Kippe steht. Zum Beispiel in dem Roman Träumen Roboter von elektrischen Schafen, die Szenen, in denen es Verhöre gibt, um herauszufinden, ob das Gegenüber ein Mensch oder ein Android ist. Mhm. Weil sich das nicht mehr unterscheiden lässt. Äußerlich nicht, biologisch nicht, die Androiden bestehen aus Fleisch und Blut, und außerdem wurden denen Erinnerungen eingepflanzt, dass sie sich selbst für Menschen halten. Und wenn man schaut, wie rasant sich die technische Entwicklung beschleunigt hat, dann steht zu befürchten, dass solche Szenen irgendwann nicht mehr Fiktion, sondern Realität sind. Mhm. Und diesen prophetischen Charakter des Werks von Philipp K. Dick arbeitet Carrère ganz klar heraus. Um es kurz zu sagen, man kann sich die oft überlang Romane von Philipp K. Dick sparen. Carrère bietet den interessantesten Philipp K. Dick überhaupt.
Also vielleicht auch für alle, die ihn nicht in der Jugend schon begeistert gelesen haben. Emanuel Carrère, Ich lebe und ihr seid tot, ist übersetzt ins Deutsche von Claudia Hamm, erschienen bei Mattes und Seitz. 364 Seiten, kosten 28 Euro.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Der Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung das neue Urlaubsgewährungsgesetz verabschiedet, das eine Neuregelung von Urlaubsansprüchen bei Arbeitnehmern und Selbstständigen vornimmt. Es sieht vor, dass alle Bundesbürgerinnen und Bürger vor Antritt eines Urlaubs ein ärztliches Attest benötigen, in dem bescheinigt wird, dass sie nicht nur urlaubsreif, sondern auch urlaubsfähig sind.
Ein neues Wort, das wir uns merken müssen. Urlaubsfähig. Gott sei Dank entstammt es nicht der Realität, sondern einer gerade erschienenen 10-teiligen Hörspielserie von NDR und Deutschlandfunk. Die Serie heißt Die Erschöpften, ist toll besetzt, unter anderem mit Tom Schilling in der Hauptrolle.
Und die Geschichte spielt in einer nahen Zukunft, in der die Menschen durch die zahlreichen Krisen so ausgelaugt sind, dass sie erstmal wieder urlaubsfähig gemacht werden müssen, bevor sie verreisen dürfen. Spezielle Pre-Holiday-Kliniken wurden zu diesem Zweck eingerichtet, die so ein bisschen allem an Thomas Manns Zauberberg, aber auch an die Erfolgsserie White Lotus erinnern.
Wir hören jetzt einen Ausschnitt vom Anfang an, eine Szene am Anfang, eine Szene, an die Sie womöglich denken werden, wenn Sie sich im Urlaub das erste Mal in die Sonne legen. Die Hauptfigur Sven Schmitz hat gerade eingecheckt in die Pre-Holiday-Klinik.
So, legen Sie sich einfach hier auf unseren Sandstrand in die Sonne.
Das ist ja richtig warm.
Strecken Sie sich ruhig aus. Sie sind ja im Urlaub.
Ist so richtig?
Ja. Angenehm?
Liebe Cleo, komm mal. Stell dir vor, komm mal.
Liebe Cleo.
Meine erste Übung war...
Stell dir vor, meine erste Übung war entspanntes Liegen am Strand unter Anleitung eines Bademeisters. Es gibt hier ein Hallenbad mit nachgemachter Strandszenerie, Wellengeräuschen und Mittelmeerwärme. An der Decke befinden sich rote UV-Lampen. Musste sehr an dich denken. Gurken-Emoji. Und aufpassen, dass ich keinen Ständer kriege. Kuss, Sven.
Und?
Angenehm. Super angenehm. Und Sonnenlicht fördert ja auch die Bildung von Vitamin D. Ah. Vitamin D, hat man herausgefunden, ist ja nicht nur gut zum Knochenaufbau, sondern hat auch eine dem Testosteron vergleichbare Wirkung. Ah. Steigert auch die Leistung und macht gute Gefühle.
Versuchen Sie mal, nicht an Vitamin D zu denken.
Okay.
Ist etwas? Wollen Sie etwas sagen?
Also, wenn ich nicht an Vitamin D denke, kommen gleich Gedanken an Hautkrebs.
Unsere Sonnenlampen haben einige Frequenzen des Sonnenlichts, das ist richtig, aber eben nicht die schädlichen.
Okay.
Denken Sie mal nicht an Hautkrebs.
Ah. Herrlich. Ja.
Gut?
Wunderbar. Jetzt muss ich wieder an Vitamin D denken.
Macht nichts, ist völlig in Ordnung. Sie haben jetzt mal an kein Thema gedacht und einfach nur genossen. Ganze 8 Sekunden.
So kurz?
Das ist nicht schlecht für den Anfang.
Warum zum Teufel darf ich im Urlaub nicht an Vitamin D denken?
Natürlich dürfen Sie das, nur nicht daran zu denken, ist der höhere Grad der Erholung.
Ach so. Na, dann probiere ich es gleich nochmal. Gucken Sie bitte auf die Uhr.
Gut.
Jetzt. So.
Okay.
Und, wie lang?
7 Sekunden.
Wie bitte? Es kam mir deutlich länger vor.
Woran mussten Sie denn jetzt denken?
Hautkrebs.
Aber dieses Thema Hautkrebs können Sie auch getrost vergessen, wenn Sie sich beim Lesen immer gut eincremen oder ein riesiges Buch mitnehmen, das als Sonnenschirm dienen kann.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.